Gleich bei CT Uplink reden wir über tolle Raspi-Projekte, 150 € Smartphones und Apps, die mit jedem telefonieren. Bis gleich.
CT Uplink.
Hi, willkommen bei CT Uplink. Neue Woche, neuer Uplink, alte CT, immer noch CT9.
Alt.
Hallo?
Hey, der heiße Scheiß, geht sofort los. Und
ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ein cooles Heft, da stehen unheimlich viele coole Sachen drin. Und ja, heute reden wir über einige davon. Fabian Scherschel, ich moderiere das Ganze, hab mit dabei.
Ich bin Hans Schirulla, ich moderiere heute nicht.
Ich bin Jan-Kino Janssen, ich moderiere das auch. Nee, ich darf das auch nicht moderieren.
Okay, ich bin Stefan Portik und ich bin hier, weil ich durfte.
Stefan ist einfach nur da.
Das wird eine sehr interessante Sendung. Eigentlich haben wir versucht, Keno und Stefan immer voneinander zu trennen. Das hat diesmal nicht funktioniert. Mal gucken, was das so gibt. Ja, also wir reden.
Nee, das klingt jetzt, als wenn wir uns hassen würden.
Nein, ihr liebt euch einfach zu viel. Das ist das Problem.
Wir haben auch Brot zusammen und so.
Genau.
Wir sind in love.
Ja, also heute reden wir über Raspi-Projekte. Wir haben, das steht ja vorne drauf. Wir haben mehrere Kollegen haben beschrieben, was man mit dem Raspi so alles machen kann. Hannes redet nachher über Billig-Smartphones.
Preiswerte Smartphones.
Preiswerte Smartphones. Und dann reden wir noch über Schnüffel-Apps. Nicht, wie ich in Antexten gesagt habe, Apps, die mit jedem telefonieren. Das war relativ dumm, aber.
Hier braucht man halt keine Freunde mehr, ne?
Nö. Super. Also klar, Apps, die halt hier Werbenetzwerke anfunken und sowas. Aber lass erstmal mit den Raspi-Sachen anfangen. Keno, du hast irgendwie die Strecke, glaube ich, betreut, ne?
Jo, das war ganz verrückt, weil ich hatte vorher noch nie so einen Raspberry, aber ich hatte immer davon gehört.
Echt?
Nee, ich hatte früher, also den ersten hatte ich nicht und dann kam. Also der zweite kam ja sehr abrupt raus. Also es kam ja dann auf einmal poppte diese Meldung aus.
Kannst du mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist?
Jetzt hast du mich total raus.
Also der Raspberry Pi,
ich helfe dir mal.
Genau, also der Raspberry Pi ist ein von der Raspberry Foundation in Großbritannien erdachter, ja, eigentlich gar kein Bastelcomputer, sondern ein Lerncomputer.
Genau, der war gedacht für Schulen.
Genau, der ist gedacht für um Jugendliche sozusagen an die Informatik ranzubringen und ans Programmieren. Das Ding ist aber rasend schnell von der Do-it-yourself-Gemeinde adoptiert worden und ist jetzt mit dem Arduino zusammen eigentlich so der klassische Bastelrechner, mit dem man ganz viele Sachen machen kann. Hannes hätte ihn ja gerade in die Kamera gehalten. Vielleicht kannst du noch mal einmal diese Schnittstelle da zeigen, diese ganzen Pins, die da oben drauf sind.
Ach so, die oben, ja.
Genau, das ist die sogenannte GPIO-Schnittstelle und da kann man halt ganz wilde oder auch nicht so wilde Sachen. Da kann man auch einfach eine Steckdose mitschalten oder so, wenn man da Lust so hat. Also die kann man frei programmieren, da diese I.O.
Es ist halt sehr beliebt, weil es sehr klein ist. Ne? Man kann es überall einfach so einbauen und es verbraucht, glaube ich, relativ wenig
Strom. Super wenig.
Und ist halt kostengünstig.
Also du kannst so ein Ding, kannst du mit so einer normalen, das hat einfach eine Micro-USB Buchse, da kannst du auch einfach ein Micro-USB-Netzteil benutzen, also wie für dein Smartphone. Du kannst aber auch einfach so einen USB-Akku, wie man den ja kennt, für so Handys. Und damit läuft das Ding ewig. Also es nimmt weniger Strom als ein klassisches Smartphone. Das ist ziemlich cool. Es hat einen HDMI-Ausgang, es hat 4 USB-Buchsen, Netzwerkanschluss. Und da läuft halt wirklich ein vollwertiges Linux drauf. Bei dem ersten Raspberry, der auch schon sehr, sehr beliebt gewesen ist. Da lief auch schon so ein Desktop drauf, aber das war alles sehr, sehr lahm. Mhm. Aber bei dem zweiten jetzt.
Der lief nicht der Kroch.
Genau, der.
Ja, ja. Also ich finde unser Thema ja ziemlich cool, weil wie jeder Geek habe ich halt so, also ich war in England zu der Zeit, ich habe einen gekauft und dann nachher noch einen und jetzt habe ich glaube ich 2 oder 3 davon rumliegen.
Von dem zweiten oder von dem ersten?
Ich habe 3, glaube ich, von dem ersten. Ich habe den zweiten gar nicht gekauft, weil ich bei den ersten 3 nicht weiß, was ich damit machen soll. Also ich habe mal ein bisschen rumprogrammiert und so, wie man das so macht. Das ist ganz cool. Kannst SSH drauf, kannst irgendwie IRC drauf laufen lassen und so ein Spaß. Aber dann irgendwann wusste ich halt nicht mehr, was ich damit machen sollte. Dann irgendwann wurde sich zu Hause beschwert, dass immer diese kleinen Dinger rumliegen mit Kabeln dran.
Und jetzt benutzt ihr die so als Tassen.
Ja, jetzt liegen die im Büro.
Halter, Absteller. Ja,
so, deswegen, ja.
Ja, aber was ich halt, ich hatte auch das gleiche Problem, dass ich den Raspberry 1 auch cool fand, aber ich dachte, das Ding ist so schnarchlahm.
Naja, ich habe halt keinen Desktop drauf benutzt. Ne?
Naja gut, aber es kam dann der zweite raus und dann hieß es, dass da auch ein Desktop drauf läuft. Und ich dachte, 38 €, das ist hammergeil. Und dann habe ich eine Mail an alle Kollegen geschrieben, hier, sag mal, macht jemand eine Sammelbestellung? Und dann haben die Kollegen gedacht, dass ich eine Sammelbestellung mache. Und dann haben ungefähr alle Kollegen eine Mail ja, geschrieben. Ja, ja, ich nehme auch einen. Und dann ist mir aufgefallen, dass das schon ziemlich krass ist, dass irgendwie jeder... Ich glaube, mehr als jeder zweite CT-Redakteur sich so ein Ding.
Ja, ich glaube, unsere Redaktion hat irgendwie erstmal den Versand da.
Ich denke auch. Also, wir haben alle, irgendwie haben sich fast alle eingekauft. Da dachte ich, das muss Titelgeschichte werden. Und dann hatte ich diese Titelgeschichte am, ja, am Hals, wie das so ist. Das so ist. Und dann habe ich tatsächlich am ersten Tag. Habe ich dann auf Heise Online, hatte ich Tickerdienst.
Ach, das war die berühmte Geschichte.
Und dann habe ich einfach gedacht, ach, versuchst du das mal komplett mit dem Raspi zu machen? Und habe da halt Raspbian drauf installiert, also die Linux-Distribution. Mhm. Und ich sag mal, es hat funktioniert, aber hat auch nicht so richtig Spaß gemacht, weil ich auch nicht so richtig viel Plan von Linux habe. Im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass ich halt viele Sachen falsch gemacht habe, also dass man einige Sachen hätte beschleunigen können, also zum Beispiel Evolution als E-Mail-Client, das war zu krass. Also das war einfach.
Evolution ist für einen normalen Rechner zu krass.
Ja, aber das Ding ging dann gar nicht mehr, aber so Kleinigkeiten. Also Liane hat, die Kollegin, die glücklicherweise auch mit mir da Tickerdienst gemacht hat, die hat in dieser Strecke auch einen Artikel gemacht über einen Selbstversuch der Raspberry Pi 2 als Office-PC und hat da dann auch einige Tipps und Tricks herausgefunden, wie man das Ding dann tatsächlich wirklich auch angenehm als Desktop-Ersatz benutzen kann.
Mhm. Genau. Da sind aber auch sehr abgespacede Sachen drin. Also genau. Oliver hat hier irgendwie sowas, dass das stellt fest, ob du einschläfst und schaltet dann deinen Fernseher aus oder
genau,
so.
Das ist eine einfache Bilderkennung mit einer Kamera und du liegst halt auf dem Sofa. Und diese Kamera bzw. der Raspi analysiert die ganze Zeit, ob du pennst oder nicht. Und wenn du eingeschlafen bist, also wenn du dich über, kannst du einstellen, über eine bestimmte Zeit nicht bewegt hast, dann wird halt der Fernseher abgeschaltet. Dieser Fernseherabschaltemechanismus ist jetzt nicht unbedingt was, das man braucht. Es geht da vor allem um so ein Praxisbeispiel, wie man Bilderkennung.
Ja, und vor allem, wie man so Hardware dran anschließt.
Richtig,
also
genau.
Die Kamera,
wie man eine Schaltsteckdose.
Genau, also es gibt ja für das Ding, das cool ist, das haben ja halt sehr viele gekauft, deswegen gibt es Module, die auch so da mitverkauft werden. Mhm. Es gibt zum Beispiel so einen Monitor, den kannst du, oder mehrere, die kannst du einfach draufstecken mit diesem.
Richtig,
mit
der, also es gibt einen Monitor, also
ein kleines LCD oder so.
Genau, der ist genau, ich habe ihn leider gerade nicht gefunden auf die Schnelle.
Der ist vorne
genauso,
auf dem Heft auch drauf.
Genau, das Ding ist genauso groß wie die Platine und dann ist das sozusagen so ein
Und es gibt halt eine Menge, es gibt Kameras.
Die Kamera ist ja auch sogar direkt offiziell von der Raspberry Foundation.
Okay.
Und das ist alles ziemlich cool. Und
du kannst dann halt mit der GPIO-Schnittstelle halt noch andere Hardware. Ist ein bisschen wie ein Arduino, ist glaube ich nicht ganz so flexibel, aber du kannst relativ viel machen.
Muss man dann da viel programmieren können?
Du kannst, also das Tolle daran ist, ich bin ja auch nicht so ein großer Programmierer, aber du kannst ja einfach, zum Beispiel, was ich hier noch gemacht habe, war so eine Emulator-Spielkonsole mit dem
RetroPie. Du hast es in so einem Gameboy verpackt,
das
sieht da so
aus. Das habe ich nicht selber gemacht, das ist ein Bild von Instructables.
Okay.
Aber ich habe es tatsächlich auf dem Zusatzdisplay zum Laufen bekommen.
Also ich habe mir das überlegt mit dem Gameboy. Also es ist halt eine Hülle von einem richtigen alten Gameboy, also der erste.
Ja, also ein echter alter Gameboy,
ja, da passt
einfach
das rein.
Entkernt.
Ja, aber meiner geht noch. Ich wollte den nicht entkernen.
Ich habe gehört, dass es irgendwie einen chinesischen Hersteller gibt, der wirklich originalgetreue Gameboy-Hüllen für ein Apple und ein Ei verkauft. Und dafür ist es natürlich optimal. Naja, und dann musst du einfach nur so ein Image auf die SD-Karte machen. Fertiges RetroPie nennt sich das. Dann musst du da ROMs drauf kopieren und fertig ist das. Also du musst da nichts. Also du musst ein bisschen mit Linux frickeln wollen, aber es macht eher Spaß.
Also es gibt auch sehr viele, dadurch, dass viele Leute was dafür machen, gibt es sehr viele fertige einfach schon Images für Distros, die schon genau das machen, was du willst.
Super gute Community, also du findest ganz viel Input.
Und Programmieren ist halt auch relativ einfach, weil das halt ein vollwertiger Linux-Rechner ist. Das heißt, alles, was du auf Linux sowieso programmierst, Python, ne, sowieso PHP und sowas, läuft halt alles.
Und was ich noch sehr schön...
kann ich auch nicht, aber...
Ja gut, aber es gibt zum Beispiel auch...
Nein, aber du kannst dieses Image kannst du auf die SD-Karte flashen, dann tust du das da rein und dann bootet er das.
Und es gibt extra eine Distro, wo du halt programmieren lernen
richtig,
kannst. Die ist, glaube ich, auch von der Raspberry Pi Foundation, weil die ist ja dafür da.
Im Prinzip kann man sich das Ding schießen und ziemlich schnell irgendwie Ergebnisse auch...
Ja, man bekommen, kann, ne? Also ich hatte ja da echt großen Spaß mit. Also Stefan hat ja OnCloud
geht,
gemacht.
Genau, und es geht. Ich will jetzt auch nicht so der Kommandozeilen-Freak vor dem Herrn. Mhm. Aber mich hat es halt immer ein bisschen genervt hier jetzt seit dem NSA-Gedöns. Den Bilder-Upload von Google wollte ich nicht so unbedingt benutzen, den von Dropbox genauso wenig. Wo packe ich meine Artikel-Backups in der Cloud? Und ich wollte eigentlich immer schon eine Cloud zu Hause haben. Da kam der mir gerade recht. Und ich habe einen Apache-Server und eine OnCloud drauf installiert, habe den zu Hause neben meinen Router gestellt. Und da steht jetzt meine eigene Cloud. Und das ist leichter gewesen, viel leichter gewesen, als ich gedacht habe.
Okay. Und wir haben seinen Praxisartikel dann auch zusammen nachvollzogen. Ne? Also das, ich hatte überhaupt keinen Plan davon und habe das dann einfach, bin halt seinen Artikel durchgegangen mit meinem Raspi. Mhm. Und nach 10 Minuten konnte ich mich an meinem anderen PC einloggen und war auf dem Raspi drauf und hatte da eine OnCloud. Ich meine, das war irgendwie schon, also man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse, würde ich sagen. Ne?
Cool.
Und was ich cool finde, ist, dass man auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben muss, weil das Ding, dass man irgendwelche, ja, was weiß ich, dass man irgendwelche bösen Firmen unterstützt oder irgendwelche Arbeiter ausnutzt oder sonst was, weil das Ding wird unter ordentlichen Umständen in Wales hergestellt.
Das ist, glaube ich, das einzige Produkt, was doch im United Kingdom hergestellt wird, glaube ich.
Und es ist vor allem auch kein kommerzielles Unternehmen, sondern die Raspberry Pi Foundation ist halt eine Foundation, also eine Stiftung. Mhm. Das heißt, die sind auch kein kommerzielles Unternehmen. Ja, und das finde ich, also man unterstützt da irgendwie auch noch die gute Sache, weil ich Informatik jungen Leuten nahe bringen, das finden wir alle ganz gut, glaube ich.
Ich finde das total lustig, weil ich ja so ein Elite-Fanboy bin und der Braben, der Elite gemacht hat, der hat halt da mitgemacht.
Der sitzt da im Vorstand dieser Stiftung, genau. Ja, also es ist irgendwie alles in...
Wie viel kostet das nochmal?
38,50.
So die Grundversion, da hast du jetzt nur diese Platine.
Genau, nur die Platine und du brauchst halt noch ein Micro-USB-Netzteil. Das hat man aber ja.
Gut, das kostet ja gar nichts.
Das kostet vielleicht 5
Euro. Bei
jedem
Handy dabei, ja.
Sollte man 2 Ampere nehmen, also das ist
also die stärkeren.
Nicht verkehrt. Eine Micro-SD-Karte hat man vielleicht auch rumfliegen. Ja. Kostet sonst auch 5 Euro. Ja. Man kann jetzt noch so ein Gehäuse, was hast du für das Gehäuse bezahlt?
Ich glaube 8 Euro.
Kann hier noch so ein Gehäuse, braucht man aber auch nicht. Man kann das auch.
Ja, ist manchmal ganz gut. Also wenn der so alleine rumfliegt, dann fliegen einem immer die Kabel raus, habe ich festgestellt.
Ja, man kann da irgendwie von mir aus auch.
Ist das hier dein Server von zu Hause?
Im Prinzip ja. Also ich habe genau so steht er bei mir jetzt zu Hause. Ich habe 2 gekauft.
Und verbraucht wahrscheinlich fast keinen Strom.
Ach so, genau, das wollte ich noch nachgucken. Das mit dem Verbrauch ist super interessant.
Ich habe die Leistung gar nicht gemessen, aber Keno hat es gemacht.
Also der Raspi 2 hat tatsächlich im Idle-Modus eine Leistungsaufnahme von 1,4 Watt und maximal 2,8.
Okay, das ist ja gar nichts.
Und wenn also du das vergleichst,
zu einem Server oder
so. Also wir haben so einen Intel NUC, ne? Das ist so dieser kleine Mini-Intel-Server.
Ja.
Also nicht Server, sondern ja, wie heißt das? So ein Mini-Rechner. Kostet 280 Euro. Und der nimmt im Idle 6,1 und unter Last 22 Watt. Also das ist ja
was auch nicht viel ist an sich.
Aber trotzdem, ja klar, das ist zum ausgewachsenen Rechner, aber trotzdem himmelsweiter Unterschied zum Raspi 2. Ne? Okay. Also 2,8 Watt maximal, finde ich schon cool.
Ja, und die Maximalleistung würde dann niemals ziehen, wenn du zu Hause als Server stehen hast. Mhm. Also wenn du jetzt natürlich einen RetroPie hast und spielst damit, dann klar, aber... für eine Einschlafkontrolle oder ein Cloud-Server,
oder so
der idelt halt 23 Stunden und 59 Minuten vor sich hin bei mir zu Hause.
Ja, das stimmt. Was man vielleicht nochmal sagen sollte, was ein bisschen das Problem ist, dass sich die USB-Schnittstellen und der Netzwerkanschluss hier auf dem Raspi, die teilen sich beide so einen USB 2.0 Host-Port. Das bedeutet, das ist alles so ein bisschen der Flaschenhals. Das geht alles darüber. Deswegen ist der für so richtig harte NAS- und Server-Anwendungen sind die I.O.-Sachen so ein bisschen lahm. Also wenn du irgendwie da viel mit Daten rumhantierst, sollte man vielleicht lieber so ein, es gibt noch Banana Pi, das ist so ähnlich, oder ein Qubitruck. Das ist besser dafür geeignet, aber was den auszeichnet, ist, dass da ein richtiger Grafikchip, ein ordentlicher Grafikchip drauf ist, der auch...
Genau, das hat Volker auch beschrieben, also so ein Ding, das alles abspielt quasi.
Genau, der auch in Hardware halt die gängigen Videosachen dekodieren kann, also MP4 und so weiter. Und das bringt schon viel, wenn man den zum Beispiel als Video Abspielstation benutzen.
Also ich finde ihn einfach super praktisch, weil du dazu, also wenn du keinen Plan hast, was du machen willst und du googelst nach Dokumentation oder so, findest du für einen Raspberry Pi einfach unheimlich viel. Ja.
Und alleine, es macht einfach Spaß, ein Image da drauf zu tun und zu gucken, was passiert, ne, finde ich. Also es ist irgendwie wirklich nettes Spielzeug.
Das stimmt. Du kannst halt auch viel, viel frickeln und fummeln, ohne dass das groß was kaputt geht. Also wenn du jetzt vorhast...
Außer du blitzt.
Ja, außer du blitzt. Aber wenn, wenn du jetzt sagst, ich will jetzt mal irgendwas umprogrammieren und neu machen, dann ziehst du die SD-Karte kurz raus, machst ein Image davon an deinem PC oder deinem Notebook, steckst sie wieder rein und wenn du eine kaputt gespielt hast, dann wird das Image zurückkopiert und dann ist alles wieder auf Urzustand. Mhm. Kannst eigentlich nicht viel kaputt machen.
Mit dem Blitzen meinte ich übrigens gerade, weil das Teil tatsächlich blitzempfindlich ist. Also wenn das Ding jetzt laufen würde und wir mit so einem Xenon-Blitz da drauf flashen würden, dann würde sich der aufhängen.
Aber da man halt relativ selten Paparazzis in der eigenen Wohnung hat,
ist das ja, aber wenn man so ein, ich denke schon, wenn du so ein Ding irgendwie am Messestand benutzt, so als Videoplayer oder so, man.
Ja, weil gut, dann nimmst du halt ein schwarzes Gehäuse, ne?
Durchsichtig.
Ja, du kannst auch, das ist halt ein Bauteil, was da sensibel ist und da kann man auch einfach ein bisschen Sugru.
Wenn man sich überlegt, was ein Messestand kostet, kannst du da auch einen richtigen Rechner für nehmen. Ja,
vielleicht auch das. Was ihn aber auch noch auszeichnet und was man auch erwähnen muss, ist, dass der analoge Audioausgang wirklich unterirdisch schlecht ist.
Ja, das ist aber normal. Also das ist
Das ist noch schlimmer, als ich es befürchtet habe. Also dass es normal ist, wusste ich, dass ich da nicht viel von erwarten kann, aber wenn man da einmal Kopfhörer oder ein paar billige Boxen anschließt, weil man denkt, irgendwie ist das ja auch ganz, ganz süß irgendwie, dann nehme ich den jetzt irgendwie als meinen Spotify-Rechner.
Nee. Aber du kannst ja über HDMI raus.
Also genau. Das Grundproblem ist, dass Mini-Jack sowieso blöd ist für sowas. Ja. Also die kleine Buchse und die sind halt an Bord viel zu nah an dem Strom.
Nee, vor allem ist da ist kein DAC drauf. Da ist kein Digital-Analog-Wandler drauf, aus Kostengründen. Und deswegen wird das über Pulsweiden-Modulation wird das sozusagen.
Also ich hab eine Weile ein Soundboard gehabt für einen Podcast, was ich einfach in meinen Mixer reingesteckt habe, was auf dem Raspi lief. Total geekig mit der Kommandozeile konntest du Clips auslösen und da habe ich einfach eine USB-Soundkarte. Genau. Es gibt ja so echt billige USB-Soundkarten, die steckst du da rein und dann.
Ich glaube, die gibt es auch schon für 5 Euro oder so, ne? Und es gibt auch so High-End Soundkarten sogar dafür, wenn man da jetzt irgendwie wenn man das für seine Stereoanlage benutzen will. Aber das braucht man gar nicht. Man kann einfach nur USB-Teil nehmen.
Mhm. Du kriegst auch wirklich gute da. Also du könntest auch welche kaufen, die irgendwie. Weiß ich nicht, ein Jackout haben.
Ne? Ja, es gibt auch richtige Verstärkerkarten. Die haben dann halt noch ein eigenes Netzteil und da kannst du dann halt schon irgendwie so ein paar 60 Watt Stereoanlagen, Lautsprecher problemlos anschließen dann.
Aber man muss ja sagen, HDMI, da ist der Tonausgang, der ist ja digital, der wird ja dann vom Gerät umgewandelt. Das ist natürlich gut. Also wenn man sowieso nur über HDMI den Ton abnimmt, dann ist alles gut. Dann kann man das benutzen. Gut.
Also im Prinzip kann man einfach mal das Ding bestellen und ein bisschen rumprobieren.
Wenn man da... Also wenn man hier die CT durchblättert und die ganzen Projekte sich anguckt und das Gefühl hat,
ich habe die gar nicht gezählt, wie viele sind es denn eigentlich insgesamt? Über 10?
Das musst mehr als 5? Du beantworten.
Viel mehr als 10, ja. Wir haben hier auch noch die Seite wir haben ja die aus der CT-Redaktion sozusagen, die dann ausführlich. Und dann habe ich hier noch eine Seite gemacht mit 10 Projekten aus dem Netz, die ich so
ich glaub, sind 8
gefunden habe. Naja, aber du musst die 10 hier noch dazu nehmen.
Plus die 10, ja.
Also, cool. Und wenn man dann das durchblättert und sagt, ja, finde ich mindestens die Hälfte von cool oder vielleicht ein Drittel, dann sollte man sich das bestellen und sonst, wenn man das alles langweilig findet, natürlich nicht.
Ja, wenn man ein bisschen mehr Geld hat, könnte man sich auch ein Handy kaufen.
Bisschen oder? Mehr,
gute Überleitung.
Dreimal so viel ungefähr.
Ja, aber ich meine, also du hast dir günstigere Smartphones angeguckt, finde ich eigentlich sehr interessant. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass alle neuen Smartphones gerade so 800 Euro kosten und so riesig sind.
Ja, weil gerade das S6 vielleicht raus ist, also es gibt auch noch preiswertere Smartphones, die kennt man bloß meistens nicht, weil die Hersteller einfach keine Werbung dafür machen. Und ich habe mir halt einfach mal so ein paar Geräte gekrallt. Die einzige Bedingung war, dass die unter 150 Euro kosten. Und ansonsten habe ich einfach mal geguckt, was man so an interessanten Sachen dafür bekommt und war erstmal überrascht, dass man zum Beispiel auch schon LTE-Geräte dafür bekommt.
Oh.
Auch ein Gerät mit Android 5 und Quad-Core-Prozessoren sind mittlerweile einfach Standard in der Preisklasse, wusste ich auch nicht.
Aber die sehen schon, also als du gerade damit ankamst, da habe ich ja schon gedacht, oh Gott, was ist das denn? Weil, also von der Haptik her wirkt das schon billiger als andere.
Gut, das fällt jetzt wieder raus. Aber klar, die sind jetzt nicht aus Alu und die sind auch nicht super schlank.
Ja, vor allem haben die so einen dicken Rand neben dem Display. Ich finde, das ist so, das sieht so altmodisch aus.
Ja. Was ich eigentlich also, wirklich finde, oh sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen, dass irgendwie jedes dieser günstigen Smartphones aber von der Optik ein teures kopiert. Also ich habe bei jedem, was ich in der Hand nehme, habe ich eine Assoziation zu einem entsprechenden
Nokia Lumia.
Das sieht sehr nach Nokia aus. Das hier hatten wir irgendwie so als Samsung Galaxy so ein bisschen identifiziert. Also
das Witzige ist, das Lumia ist jetzt noch nicht mal mehr dabei. Das sieht aber als, es hat ein buntes Gehäuse, es sieht aus wie so ein gequetschtes, typisches, teures Lumia. Das Motorola-Gerät, das sieht eindeutig aus wie ein Moto X oder Moto G, ein kleineres, ne?
Die Größe aber das ist Moto cool. I. Da kriegt man endlich auch mal wieder kleiner.
Ich finde, das sieht auch noch mit am edelsten aus, finde ich. Das sieht
edel.
Ja.
Ja. Aber ja, also ich meine.
Kann ich das mal sehen?
Ja, das ist das Vico. Also der Gag ist, dass die meisten Geräte auch von eher unbekannten Firmen kommen, jetzt abgesehen mal von Motorola.
Oh, nicht schlecht.
Und Huawei war das dann halt einerseits Vico und Simvalley Mobile, das ist die Hausmarke von dem Versender Pearl, genau. Die berühmt-berüchtigten. Und man findet halt eher so Nischenprodukte. Und was dann, also da passiert natürlich das, was man in so der Preisklasse erwartet, dass die Auflösungen vielleicht mal nicht so hoch sind der Displays oder dass das halt mal irgendwie die Kamera nicht so dolle ist und vielleicht auch nicht für Schnappschüsse geeignet ist. Aber es gibt halt auch Geräte wie die beiden hier zum Beispiel. Ist
dann wofür geeignet?
Ja,
schon gar nicht.
Für professionelle Studio. Für Mülleimer rausoperieren. Ne?
Keno hat gerade einen Schnappschuss gemacht, kannst ja gucken, ob der jetzt was geworden ist.
Das hat ja auch die beste Kamera. Okay. Das Vico Rainbow ist das.
Das Display macht auch einen ganz guten Eindruck.
Ist das einzige HD-Display.
Ah ja.
Spricht der Display-Kenner. Ja. Nee, und genau, also es gibt Geräte mit HD-Display, also, es gibt welche mit einer guten Kamera. Das Motorola hat sogar Android 5 und es gibt auch echt vernünftige Geräte und bis auf ein einziges waren auch alle Geräte so, dass ich gesagt habe, gut, das kann man so für den Alltag benutzen. Mhm. Und wie gesagt, die haben entweder LTE oder Dual-SIM. Also zwischen den beiden Sachen muss man sich entscheiden, aber immerhin. Also 150 Megabit unterwegs halt mit der LTE oder halt, wenn man halt ins Ausland öfter fährt oder irgendwie zwei SIM-Kartenverträge hat, warum auch immer. Findet man halt Geräte mit zwei SIM-Karten-Slots.
Hat jetzt gesagt, dass eins wenigstens Android 5 hat, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ja. Irgendwie, dass selbst bei namhaften Herstellern, dass die Updates verschleppt werden und du kaufst dir ein Telefon, ist schon veraltet, die Software, wenn du es kaufst.
Ja, ich wollte sagen, also das ist schon echt
wie schlimm, das wäre jetzt meine größte Sorge. Wie schlimm ist das bei denen hier? Kriege ich jetzt ein uralt Android?
Also oder? Es gibt eins noch mit Windows Phone 8.1. Und alle anderen haben Android 4.4, also halbwegs aktuell.
Aber Android 5, wann ist denn das schon rausgekommen? Das haben wir doch auf unserem Nexus 5 schon ewig, oder?
Ja, irgendwann Ende letzten Jahres, ne? Nach der Google
I.O. Herbst,
Herbst. Genau. Also das finde ich schon ein bisschen krass, dass ich mir jetzt ein Telefon kaufe und...
Ja. Also es ist bislang nur bei High-End-Geräten eigentlich, dass es von Anfang an drauf ist.
Stimmt, und
bei
den Motorola-Geräten. Andererseits, was ist in Android 5 drin, also was du unbedingt brauchst? Sicherheitsupdates.
Ja, es geht nicht darum, was man braucht.
Es ist da. Sicherheitsupdates, das Problem hast du überall. Du kannst ja auch ein super teures Samsung-Gerät kaufen und du kriegst da...
Willst du jetzt sagen, dass, dass du auch mit Android 1.0 glücklich wärst?
Nee, also ich erinnere der Grund, warum ich die Nexen kaufe, ist halt, weil du dafür Updates kriegst. Aber wenn du ein Samsung normales Gerät kaufst, kriegst du ja auch nicht.
Ja, aber das ist wie gesagt, also Google rollt... Jetzt hätte ich beinahe gesagt, rollt aus. Google liefert gerade Android 5.1 aus und dann wäre mir 4.4 vielleicht zu alt. Ich weiß es nicht.
Sagen die irgendwas? Also nur kurz im Hintergrund, wir hatten letztens eine Diskussion in der gesamten Redaktion, ob man Ausrollen schreiben darf oder ob es einfach ein falsches Anglizismus ist.
Sagen die Hersteller irgendwas zu Updates? Oder?
Nee. Und ich würde auch davon ausgehen, dass für... kaum eines der Geräte ein Update kommen wird, zumindest nicht auf 5.0. Das ist halt schon ein größerer Sprung. Ne? Also es kommen immer mal wieder kleinere Sicherheitsupdates oder so, aber man sollte, wenn man sich so ein Gerät kauft, davon ausgehen, dass es auf diesem Stand bleibt. Abgesehen von dem Windows Phone eventuell, wobei da auch wieder der Haken ist, dass es nur einen halben Gigabyte Arbeitsspeicher hat und da noch nicht ganz sicher ist, ob Windows Phone 10 dafür rauskommt. Und bei Motorola ist halt die aktuelle Version schon drauf und dadurch, dass die ja mal kurze Zeit Google gehört haben und das System auch kaum verändern, kommen da noch spätere Updates meistens raus und auch sehr zeitnah, also fast so wie die Nexus-Geräte.
Und die anderen Firmen haben
da richtig... So hat man noch eine Chance, dass vielleicht was kommt.
Okay. Und die anderen Firmen haben da richtig Bohai betrieben da, um die Oberfläche zu verändern? Also ist
es
doll anders?
Es ist angenehm wenig, was verändert wurde. sind nur so Kleinigkeiten. Also Huawei ist ja auch berühmt dafür, dass die halt das App-Menü rauslassen. Das ist halt da jetzt auch der Fall. Mhm. Sondern es wird halt alles wie beim iPhone
wie bei iOS. Mhm.
Einfach auf die Startscreens geworfen. Und ansonsten ist es eher dezent. Also es gleicht immer eher so diesem AOSP-Android, also dieser blanken Android-Version.
Wie sieht es mit Custom-ROMs aus?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Schlecht sieht es aus. Also das sind, man hört schon an den Herstellern, das sind halt alles eher unbekannte Geräte, gerade in Europa. Für das Motorola könnte es vielleicht nochmal irgendwann was geben. Aber wie gesagt, also man sollte davon ausgehen, dass die Software, die drauf ist, auch die bleiben wird, die man benutzen muss.
Andererseits 150 Euro?
Ja, unter 150 Euro, ja.
Und ich meine, es also gibt ja genug.
Gemessen daran, wenn ich es jetzt irgendwie so ein bisschen mit meinem vergleiche.
HD-Display und eine ordentliche Kamera und ein Quad-Core-Prozessor.
Ja, das also das ist jetzt nicht klar
für die Cyanogen-Leute. Ich meine,
naja, das Problem mit CyanogenMod ist halt, die unterstützen halt nur, also das sind ja einzelne Entwickler und es lohnt sich für die. Also entweder du hast einen, der dieses Handy hat und der das
genau.
Dann passiert aber das.
Aber das ist halt sehr attraktiv.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt am höchsten, wenn viele Leute das Handy haben. Und wenn es ein unbekannter Hersteller ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen das Problem.
Könnte sich ja richtig so ein Geheimtipp entwickeln, dass wenn rauskommt, es gibt ein 150-Euro-Handy, was alles hat, was man haben will, wo man Cyanogen drauf machen kann.
Ja, alles würde ich jetzt
auch das sagen. Problem, das Problem ist halt, manchmal geht es halt nicht, weil da Hardware drin verbaut ist, für die dann irgendwie die Treiber nicht.
Ja, also, aber da ist Standard-Hardware drin, da ist ein MediaTek-Prozessor drin und alles andere ist auch wie bei jedem anderen Gerät. Also vielleicht kleiner Haken noch, um zu den Billiggeräten zu sagen, ist auch der Speicher, der Flash-Speicher. Die haben
2 Gigabyte.
Nee, 4 Gigabyte.
Oh, na dann.
Also man kann schon noch WhatsApp installieren.
Wirklich 4?
Ja, 4 Gigabyte.
Alter, das war ja ein Scherz.
Bis auf zwei Geräte, die 8 Gigabyte
haben. Jetzt ist
die vorbei. Haben allerdings alle auch einen Micro-SD-Karten-Slot.
Ah ja, das ist okay.
Also zumindest Musik und Filme kann man raufspielen dann.
Ne? Aber wenn ich das Logo hier schon sehe, das sieht echt aus wie so...
Sei doch nicht so.
Hipster. Das sind Vorurteile.
Ich kann nicht so ein Handy mit so einem
Slip einladen. Weiß ich nicht.
Vico Extra Dry.
Was denn? Ah ja, okay, stimmt.
Sieht sehr verspielt aus. Also ich finde, es gibt ja durchaus Leute, die einfach die ein Handy kaufen und dann einfach auch so keine Updates installieren, weil die keinen, also es ist jetzt vielleicht nicht gerade unsere Zielgruppe hier, ne? Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich an Verwandte denke, die einfach nur ein Smartphone haben wollen, die installieren keine Updates, selbst wenn es die gibt.
Ja, klar.
Ich glaube, für so jemanden ist das wahrscheinlich.
Ja. Mit dem Logo wollte ich sagen, finde ich auch nicht so schlimm. Ich finde das sehr cool, das Ding.
Also, ich meine, wenn du Nexus hast, dann kriegst du ja Over-the-Air-Update und das ist relativ einfach. Aber
das ist bei allen anderen Geräten im Prinzip auch so.
Ich kenne Leute, die das dann bei Samsung irgendwie nicht machen. Ich weiß auch nicht, ob
das. Ja, gut, aber das ist ja beim Nexus kannst du es ja genauso verweigern. Ich kenne auch Leute, die mir dann erzählen, die Meldung ist schon seit einem halben Jahr da. Und andere Leute warten halt irgendwie händeringend auf Android 5.0.
Ja, und auch die Leute, die beim ADAC anrufen, sagen, mein Auto fährt nicht mehr. War zwar so eine rote Lampe an, aber
du kannst auch manchmal echt, also ich habe ja zum Beispiel so ein, ich weiß gar nicht welches, das ist ein Nexus, das ist eins der ersten Nexus-Tablets, glaube ich. Mhm. Und da hat Google dafür Android 5.0 ausgerollt. Mhm. Als das Update kam, habe ich gedacht, was? Und dann haben wir das installiert und das ist der total Schwachsinn, weil dieses Gerät ist von der Hardware so gar dafür, nicht
dafür Nexus gebraucht. 7, nicht, das erste?
Ja, ich glaube schon.
Ist überhaupt nicht das erste Nexus 7,
das ist jetzt so langsam, dass wenn du die Wischgeste machst auf dem Homescreen, dass das 2 Sekunden dauert, bis der
Ja,
der
so wie mit dem iPad 1.
Man kann kein Downgrade machen, ne? Das ist immer so blöd.
Doch, es gibt dafür Factory Images.
Die Nexus-Geräte kann man sich die einzelnen Images runterladen.
Das stimmt, aber das ist offiziell.
Apple genauso gemacht. Das erste iPad hätte das letzte iOS 5.8 oder was das war, nicht mehr kriegen sollen. Danach war es einfach unbedienbar.
Ja. Haben die extra gemacht.
Ist das ja gar nicht so doof. Ja. Ne? Also die Leute verlangen es die ganze Zeit, die Updates, und dann kriegen sie und dann meckern sie rum, dass die Performance schlecht ist. Vorteil für die Hersteller ist, dass du halt ein neues Gerät kaufst.
Ja, das stimmt. Aber was ich auch gar nicht verstehe bei Android 5, da hat sich doch jetzt, das ist ja nicht, dass da jetzt mehr Eye-Candy dazu gekommen ist. Warum wird denn das
überhaupt
langsamer?
Also da ist schon Eye-Candy, also da ist sehr viel animiert jetzt. So Kleinigkeiten oben irgendwie. Mhm. Das komische, bescheuerte Rad bei den Einstellungen, das rollt auf einmal rein.
Ja, und dann kommt die Akkuanzeige so reingeslidet, wenn du einen weiter
und man fragt sich, wieso.
Aber manchmal gibt es Updates, die machen visuell gar nichts. Also da denkst du, warum wird dieses Ding jetzt langsamer? Was ist denn...
Wobei es halt auch, also wenn nur die neueren Geräte bekommen sowieso die Updates. Dann braucht man natürlich auch nicht so viel Zeit da reinzustecken, um die Performance zu optimieren. Ne? Weil du sowieso davon ausgehst, dass diese alten lahmen Geräte das auch nicht mehr bekommen. Ja. Würde dem Gerät natürlich trotzdem gut tun, aber vielleicht ist das auch ein Grund. Und ansonsten, wie gesagt, also meine Theorie ist, dass es den Herstellern sowieso gut tut, wenn es ein bisschen langsamer wird irgendwie.
Und optimieren kostet Geld, ne?
Ja.
Also das stimmt schon. Schade.
Genau. Aber das Problem hat man mit denen nicht, weil
die Software so die gleiche bleibt. Da kann man sich drauf verlassen.
Genau. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, 150 Euro war jetzt seine Grenze, ne?
Genau.
Und wenn man jetzt, sagen wir mal, 200 Euro ausgibt, kommt man da schon in eine ganz andere Geräte-Kategorie?
Nee, da kommst du in die Kategorie, wo du die alten, also so die Vorjahres- und Vorvorjahresmodelle bekommst. Zum Beispiel ein S3 gibt es jetzt für 200 Euro.
Neu auch?
Oder ja, also gelegentlich, immer mal, je nachdem, wo du guckst. Oder Nexus 5 gibt es gebraucht für 180 Euro, glaube ich, mit 32 GB. Und das sind jetzt auch alles keine Spitzengeräte mehr, aber es ist halt schon ein Sprung. Die waren wenigstens mal richtig gut und sind jetzt halt nur deswegen schlechter geworden, weil halt neue Geräte rausgekommen sind, die besser, nochmal besser sind. Aber die sind halt an sich trotzdem immer noch nicht schlecht. Aber bei 150 Euro kriegst du halt noch keine mehr, weil das wäre halt so Kategorie Galaxy S2 oder so und die werden einfach nicht mehr produziert und verkauft.
Ich hab noch eine Frage. Also du hast jetzt einige gute Sachen und so ein paar schlechte Sachen erzählt. Genau. Ich finde den Preis eigentlich, also 150 Euro finde ich nach wie vor unglaublich, weil das Ding fühlt sich nicht billig an. Nee. Das macht irgendwie einen hochwertigen Eindruck.
Bei dem findest du?
Ja, jetzt lege ich das nochmal nebeneinander irgendwie.
Ja, also, aber mit dieses Plastik.
Ja, gut. Ja, ich meine, du musst jetzt dann nicht so...
Also das Logo finde ich auch nicht so schön.
Bei meinem Nexus ist auch irgendwie das Zeug hier aus dem Logo rausgefallen.
Ah ja, sind also dir auch so die Buchstaben rausgefallen?
So super verarbeitet ist das auch.
Aber wenn du die jetzt nebeneinander liegst, würdest du noch nicht sagen, dass das hier jetzt irgendwie ein paar hundert Euro
Preis soll so.
Kann ich ja mal die Kamera halten.
Sieht ja voll gut aus.
Es ist einfach alles saubillig geworden an Hardware und das, was teuer wird, sind halt die winzigen Unterschiede, aber das ist ja bei vielen Sachen so.
Und dann jetzt kommt meine Frage. Ja. Gibt es irgendwie ein persönliches Fazit, dass du jetzt gesagt hast, ja, können alles ein bisschen, manches ganz gut, manches nicht so gut. Ja. Ist es jetzt so, dass du sagst, Finger von lassen oder gibt es tatsächlich Leute, wo du sagst, für euch genau das Richtige?
Also es gab ein einziges Gerät, von dem ich wirklich abgeraten habe, aber ansonsten ist halt wirklich die Erkenntnis, du kannst damit alles machen. So. Es ist eigentlich nur so der eigene Anspruch, dass du zum Beispiel ein Full-HD-Display haben möchtest oder halt doch noch mal mehr internen Speicher hast. Aber bislang habe ich keine Aufgabe gefunden, die nicht erfüllt haben. Also Messenger und so gehen ja sowieso. Browser geht mittlerweile, die Webseiten scrollen ordentlich. Du kannst YouTube-Videos natürlich abspielen, bloß halt nicht in der vollen Auflösung. Du kannst sogar 3D-Spiele zocken wie Asphalt 8 und sowas. Oder Modern Combat oder so. Die sind halt mittlerweile so schlau, dass sie die Details runterregeln. Aber es ist jetzt nicht so, dass die höllisch anfangen zu ruckeln oder so. Und das Einzige ist halt, also vielleicht auf Webseiten ist es noch so, du musst halt öfter mal reinzoomen, weil die Schrift natürlich nicht so scharf ist, ne, wie auf den hochauflösenden Displays.
Akku
war okay. Also einen Tag kannst du die benutzen, dann musst du wieder aufladen.
Gut, ja.
Ein S6 oder so hält natürlich länger. Akku ist
bei den neuen auch nicht.
Ja. Ja, also, aber
schaffst du überhaupt einen Tag mit deinem Nexus?
Ich nicht. Nexus keinen Tag, ich muss im Büro aufladen.
Also Unterschiede und das, was einen vielleicht noch dazu bewegt, mehr auszugeben, sind halt die schickeren Displays, die in den großen drin sind. Die sind jetzt auch nicht allzu hell, also in der Sonne spiegelt es halt schon kräftig. Die Kameras sind halt nicht ganz so dolle meistens wie die bei den großen.
Und Speicherplatz, hast du gesagt.
Ne? Speicherplatz,
man kann nicht
genau
so gut damit rumprollen.
Ja, das ist
für dich wichtig, ja?
Damit auf dem Schulhof anzukommen, das brauchst du gar nicht probieren hier.
Nee, okay. Ich mal einen sofort mein Handy.
Natürlich,
guck mal, was ich tolles Handy hab. Ich bin gut.
Hier, ja. Ohne,
in Gold, ne?
Ja, in Gold.
Ohne peinliches Logo hinten drauf.
Aber jetzt mal ohne Scheiß, was kostet das S6 Edge? Das kostet doch...
Ich habe es gerade hingeschrieben, 850 Euro.
Genau, ich meine, das muss man sich wirklich mal
reinziehen. Kannst du wie viel von denen kaufen?
Genau, ob das richtig ist.
Also gerade wenn man halt irgendwie eine fünfköpfige Familie hat oder so, die jetzt alle ein neues Smartphone brauchen.
Kaufst einfach vier von denen und legst sie nebeneinander, ist der Bildschirm
auch gleich eine ganze Tüte Smartphone.
Die kannst du, kaufst du dann noch in fünf verschiedenen Farben.
Ja, ach, gibt's die in verschiedenen
Farben? Ja, das gibt's in zig verschiedenen Farben. Genauso der wie die, das Lumia ja auch, was wir jetzt nicht
haben. Klebst du was drauf? Klebst du einen Apple-Sticker drauf, genau, damit sie glücklich
Und es ist halt, es ist halt eher so ein Luxusproblem, ne? Dass man halt irgendwie noch ein, dass es mehr Spaß macht, so ein teureres Gerät zu benutzen. Aber wenn es halt wirklich nur ums Funktionieren geht, dann tun die alle, fast alle ihren Dienst.
Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, denen sind Smartphones einfach irgendwie auch nicht so wichtig für uns. Ne? Die sagen, ist mir doch egal, ob das Display jetzt...
Ich kenne echt viele, die sagen, außer Facebook und WhatsApp muss das Ding eigentlich nichts können. Mhm. Und dann gibt es auch noch die Kategorie, die sowieso jedes zweite Wochenende irgendwie dann nach einer Party verliert oder fallen lässt. Und
Also für die sind das halt echt ordentliche Geräte.
Ja.
Und man muss dann noch so ein bisschen entscheiden, wo man mehr den Schwerpunkt hinlegt, ob ihr auf RTE, Dual-SIM oder Android-Version,
ja, wenn man das
schickeres
machen will,
Display
das
oder Kamera.
Das steht hier alles drin.
Genau. Und welches Gerät man dann findet, genau das die dann da
genommen. Wo wir gerade bei Facebook und WhatsApp sind. Nächste Überleitung.
Ja, die war nicht so geil wie die erste. Ja.
Aber es geht alles downhill.
Hätte ich mich schneller unterbrechen müssen.
Ja, wir haben dich heute hier, du vertrittst mich irgendwie so als Misanthrop und erzählst uns jetzt, was alles blöd ist.
Alles schlimm. Wir haben ja über Handys gesprochen und eigentlich will man ja überhaupt gar keins haben, haben Achim und ich jetzt rausgefunden.
Ja, deswegen ist Achim jetzt auch irgendwie in der Türkei.
Genau, Achim ist, ohne schon, Handy. Ist schon untergetaucht.
Da Achim kam, ist gerade im Urlaub. Achim ist gerade im Urlaub, nur zu erkennen.
Ja, und er ist mit so einer schwarzen Limousine weggefahren, wo so vier Typen mit schwarzen Ledermänteln reingebeten haben.
Gebeten.
Ja.
Ihr habt euch angeguckt, mit was Apps so telefonieren alles, ne? Und wie man
genau kommunizieren, also, um nicht nochmal den falschen Begriff zu benutzen.
Wenn sie denn ausgerollt werden.
Aber warum steht hier eigentlich Android-Spionage?
Habe ich das schon wieder falsch gesagt?
Machen das nicht auch, ist das nicht unter iOS genau das gleiche Problem?
Nein. Wir können vorne anfangen.
Okay, das ist meistens nochmal einfach. Ne?
Du wolltest nicht moderieren, hast du gesagt.
Jetzt hat er mich voll aus dem Konzept gebracht.
Du wolltest halt vorne
also anfangen. Es gibt ja den klassischen Spruch und der hat dummerweise auch seine Gültigkeit, wenn der Dienst oder der Service nichts kostet, bist du als Nutzer meistens die Ware. Und das haben wir uns für Android mal angeguckt. Wir haben einfach mal die Top 50 Apps kostenlos aus dem Play Store uns mal angeschaut. Ein wunderschönes Show.
Ein wunderschönes, übersichtlich.
Ich
passe gar nicht in die Kamera. Das kannst du bei der Auflösung eh nicht lesen.
Also es geht darum, hier kurz, das sind so die populärsten Apps, die Kollegen rausgesucht haben. Und hier in der Mitte sind das die Werbevermarkter, Werbenetzwerke.
Werbe- und Analyse-Netzwerke steht hier, ne?
Ja. Werbe- und Analyse-Netzwerke.
Und es ist sogar ein bisschen sortiert. Das war eigentlich in der ursprünglichen Fassung noch wilder, das Schaubild. Wir wollten halt alle 50 Apps auflisten und wollten mal gucken, welche dieser Apps redet mit welchen Werbenetzwerken oder mit welchen Analyse-Netzwerken.
Okay.
Welche davon auch mit mehreren. Und wir haben es dann tatsächlich ein bisschen sortiert. Die Apps, so jetzt Instagram oder Avira Antivirus, die ganz unten stehen, oder der Facebook Messenger und WhatsApp auf der anderen Seite, haben relativ wenig Verbindungen zu anderen Diensten und zur Mitte hin wird es halt sehr kompakter und da sieht man dann, dass nahezu jede App in den kostenlosen Top 50 entweder mit Google Analytics zusammenarbeitet, Google App Mob nutzt, um die Banner auszuliefern, Facebook nutzt oder mit Flurry sich verbindet, ist auch ein Analyse- und Werbenetzwerk.
Aber heißt es jetzt, also zum Beispiel im Fall von Facebook, heißt es dann wirklich, dass die irgendwelche Werbedaten austauschen? Oder kann es auch nur sein, dass da zum Beispiel ein Like-Button integriert ist oder sowas?
Sowohl als auch. Da haben wir an der Stelle jetzt tatsächlich dann nicht mehr unterschieden. Es gibt halt auch viele Apps, wo du dich ja mit Facebook einfach einloggen kannst. Genau, da haben wir jetzt hier der Einfachheit halber in dem Schaubild dann auch.
Wobei es ja dann meistens auch so ist, dass die dann auch Sachen an Facebook schicken. Oder das ist ja der Sinn der Sache, oder?
Genau, das ist halt der Punkt. Und das wäre also, wir haben ja für das Schaubild schon Schelte gekriegt, dass es sehr unübersichtlich ist. Es ging eigentlich auch nur darum zu zeigen, hier telefoniert ja jede App irgendwie mit mindestens 5-6 Diensten. Das wollten wir eigentlich grafisch aufbearbeiten oder grafisch darstellen. Und das ist, glaube ich, gelungen, dass das hier ein sehr wirres Geflecht ist. Und das ist natürlich problematisch. Das ist jetzt
was ist denn jetzt so die schlimmste App von denen? Welche kommuniziert jetzt
also meisten? Ich frage mich ja, was App-Loving
sind. In der Regel waren es die kostenlosen Spiele, die halt richtig reingehauen haben. Und,
aber ich sehe jetzt hier auch Antivirus-Free. Hat auch echt viele Verbindungen, ne?
Ja.
Okay, also ein Programm, was eigentlich Schadsoftware bekämpfen sollte.
Ja, also wir haben hier, das konnte man jetzt wahrscheinlich in der Kamera auch nicht sehen, wir haben ja noch eine kleine Legende. Hier sind noch so Icons nebengezeichnet, dass man halt sehen kann, die Apps möchte Kontakte abgreifen, möchte die Benutzerkontenliste haben, möchte SMS und Mails lesen können und so weiter und so fort. Okay. Und das ist halt einfach ein großes Problem. Diese Rechteverwaltung von Android ist halt im Prinzip kaputt. Wenn ich eine App installieren möchte, dann kriege ich zwar einen Hinweis vom Google Play Store, der sagt, diese App möchte auf Folgendes zugreifen und dann kannst du sagen, jo, mach, und dann wird das Ding installiert. Oder du sagst, echt, meine SMS lesen finde ich jetzt nicht so geil. Dann klickst du auf Abbrechen, aber dann hast du die App halt eben nicht. Und das führt natürlich dazu, dass dann letztlich jeder sagt, ja, ach komm, leck mich.
Das ist wie dieser Vorschlag, der letztens kam, ja, wenn du von Facebook nicht ausspioniert werden willst, dann benutzt es doch einfach nicht.
Ja, genau, das ist super.
Haben wir ja auch schon mal, ich kann mich erinnern, wir haben schon in mehreren Podcast-Folgen drüber geredet, dass das nicht ein Problem ist.
Da kann man sich aber auch immer wieder drüber aufregen.
Ja, und
natürlich.
Die, wir haben die Apps wirklich uns sehr im Detail angeguckt, Joachim hat da viel Aufwand betrieben, hat ein Test-WLAN aufgespannt und hat selbst die verschlüsselte Kommunikation der Apps mitgelauscht. Mhm. Und da kommen dann halt wirklich so Sachen, dass ein Spiel halt im Prinzip ununterbrochen oder nahezu ununterbrochen deine Standortdaten an den Spielehersteller schickt. Das nächste Spiel greift halt dein komplettes Telefonbuch ab oder deine Freundesliste. Und das sind halt eigentlich im Prinzip alles Daten, die müssten überhaupt nicht erhoben werden. Mhm. Aber unser Eindruck war so ein bisschen, dass die Hersteller oder die Anbieter von diesen Apps, alles, was sie irgendwie abgreifen können an Infos, das nehmen sie erstmal mit. Also Achim hat in dem Einleitungstext auch wirklich ganz schön beschrieben, wenn in den App-Beschreibungen im Play Store drinstünde, was die Apps wirklich tun, dann würde die gar keiner mehr installieren. Da würde dann beispielsweise bei PayPal stehen, wir senden Ihren genauen Standort kombiniert mit Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Telefonnummer und anderen persönlichen Daten permanent an unsere Server. Für die PayPal-App. Wofür muss PayPal wissen, wo ich bin, wenn ich halt irgendeinen Bezahlvorgang initiieren möchte? Das ist alles zweifelhaft. Und so richtig gut schützen kann man sich halt nicht. Entweder benutze ich die App gar nicht, oder ich gucke halt wenigstens drauf, dass ich sage, oh, die Spiel will meinen Standort haben, okay, dann installiere ich es nicht. Aber nicht mal das bringt einen vielleicht weiter.
Es gibt halt nur so Bastellösungen, ne?
Es gibt nur Bastellösungen und selbst dieses Datensparsamkeit, dass man sagt, für viele Apps, irgendwie Taschenlampen oder Taschenrechner oder whatever, gibt es ja diverse Apps und dann könnte man ja jetzt die mit den wenigsten Rechten nehmen, aber das hilft dir im Prinzip nicht weiter.
Unser du brauchst ja manchmal schon bestimmte Apps.
Du brauchst bestimmte Apps und unser Schaubild zeigt auch, dass jeder App-Mob oder jeder Werbeanbieter im Prinzip mit zig Apps zusammenarbeitet. Mhm. Da greift dann halt nun der Taschenrechner, greift meinen Standort ab und das nächste Freeware-Spiel greift meine Kontaktliste ab. Beides wird mit einer eindeutigen Werbe-ID an den Werbenetzwerkpartner geschickt und dann kann er es verknüpfen. Dann weiß er über die App 1, wo ich bin und halt über App 2, welche Freunde ich
habe. Man muss ja sagen, dass bei der Rechteverwaltung ist iOS ja auf jeden Fall besser, weil es dir, wenn das Programm diese Rechte will, in dem Moment eine Meldung gibt. Bei Android nickst du das erstmal alles ab. Und das fällt halt bei iOS einfach mehr auf, wenn jetzt auf einmal die Spiele-App sagt, ich will auf deine Bilder zugreifen und du denkst dir, wieso?
Ich bin ja großer Fan von CyanogenMod.
Ja.
Und also diese Custom-ROM. Und die und viele andere Custom-ROMs auch haben halt ein extra Menü mit Datenschutz und da kannst du genau das einstellen, dass entweder eine App dass der App das Recht komplett entzogen wird, dass es immer erlaubt ist, oder dass sie jedes Mal nachfragt.
Ja, oder du kannst es zum Teil auch faken, dass du halt bei der Location sagst, okay, die App kriegt dann halt, ich bin immer in Berlin am Hauptbahnhof.
Und wie ist da bei dir die Erfahrung? Laufen dann alle Apps trotzdem noch oder gibt es dann auch
die Kamera? Die meisten mal vorbereiten. Also es ist technisch möglich auf Android. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Google das zum Beispiel nicht will. Weil,
wo kann das dann hier?
Ich meine, wenn man sich diese Werbenetzwerke anguckt, denen gehören ja einige davon, ne? Mhm. Also Google Analytics, Google AdMob, die mit ein paar anderen arbeiten die, glaube ich, noch zusammen. Also,
Das war jetzt ein bisschen Punkt und da schließt sich jetzt auch der Kreis. Es ist unter iOS natürlich, also das habe ich auch als Leseranfrage mit unterbekommen, irgendwie ist jetzt Android einfach wirklich so schlecht und sind wir dann halt hier die Smartphone-Unterschicht, wenn wir uns kein iPhone leisten können oder wollen und müssen wir die Kröte dann schlucken. Das ist unter iOS im Prinzip nicht großartig anders. Also du hast gesagt, die rechte Verwaltung ist ein bisschen besser, da kommt dann halt ein Pop-up und sagt, App XY will jetzt ihren Standort versenden, darf die das. Aber dass natürlich die Programmierer von irgendwelchen drittklassigen Freeware-Spielen unter iOS das gleiche versuchen, ist halt klar. Also das ist jetzt kein generelles Android-Problem, dass Werbepartner-Netzwerke versuchen, Daten abzugreifen, um im Prinzip dir letztlich irgendwie personalisierte Werbung unterzuschustern. Wir haben uns im Schwerpunkt jetzt ein bisschen auf Android konzentriert, weil es halt viele Möglichkeiten gibt, dem eben doch einen Riegel vorzuschieben. Darum ging es eigentlich in dem Artikel. Und du hast jetzt die Custom-ROM-Lösung schon erwähnt. Das Menü, was da bei CyanogenMod drin ist, wo ich sagen kann, App 1 darf das nicht mehr, App 2 darf das nicht mehr, das stammt sogar von Google selbst. Das war mal in der normalen Android-Version im Prinzip mit drin. Mit einem Trick konnte man das auch auf jedem sogar ungerouteten Handy hervorzaubern, das Menü. Und das hat Google dann halt immer weiter so in die tiefere Schublade des Betriebssystems verlagert.
Also mal kurz, Kino hatte ja gefragt, ob ich Probleme habe mit den Apps. Mhm. Ich habe es so gemacht, dass automatisch immer der Datenschutz aktiviert ist, erstmal bei allen und nicht, wenn was freigeben müsste. Mhm. Und habe damit bislang keine großen Probleme gehabt. Also nach ein, zwei Einstellungen so am Anfang also läuft es jetzt.
Es sei denn, man stellt wahrscheinlich logische Sachen ab, dass man
ja, also wenn du Facebook verbietest, auf die Fotos zu zugreifen, ja, ne, dann kannst du natürlich keine Fotos mehr hochladen.
Nee, aber du kannst zum Beispiel
es läuft noch, trotzdem.
Ja, absolut. Was es halt oft macht, ist halt anstatt des seines Adressbuchs, wenn die App das Adressbuch will, einfach ein leeres Adressbuch oder so.
Genau, sowas. Da haben wir uns wirklich auch mehrere Lösungen angeguckt, weil auch nicht jeder jetzt sein Handy routen kann oder will. Entweder weil Garantie drauf ist oder weil danach erstmal alle Daten futsch sind und man es wieder neu einrichten muss. Und hatten wir uns angeschaut, eine ganz simple Variante ist, geht sogar zu Hause mit dem Raspi, dass man halt einfach im Netzwerk die Zugriffe auf die Werbenetzwerke einfach blockiert, dass dann halt App XY einfach gar nicht mehr irgendwelche Daten an Flurry, Google AdMob oder sonst wohin schicken kann.
Aber das kannst du nur im WLAN machen.
Das kannst du, genau, hat Nachteil, du kannst es halt eigentlich nur im WLAN machen, ist eigentlich nur spannend für dein Surf-Tablet, was du halt auf der Couch benutzt im Prinzip.
Oder du stellst ein VPN ein und gehst dann über dein WLAN.
Das ginge auch. Das kannst ein VPN einrichten, wenn dein Router das zulässt, was die meisten besseren ja eigentlich können. Das hat aber trotzdem Nachteile, die können sich da immer mal wieder dran durchmogeln. Das ist halt, wenn du halt irgendwie so eine HTTP-Firewall für Port 80 einrichtest und die App macht dann halt irgendwas anderes oder nutzt HTTPS, dann schwuppt das halt schon durch. Das ist im Prinzip nur eine Notlösung. Standortdaten.
Das Studio fällt gerade auseinander.
Einfach ignorieren.
Standortdaten kann man prima faken unter Android. Dafür braucht man auch keine Root-Rechte. Das geht in den Entwickleroptionen, dass man sagt, ich möchte Fake-Standorte zulassen. Und dann gibt es kostenlose Apps, wo man auf einer Weltkarte einfach hintippt und sagt, ich will jetzt hier sein. Und jede App, die dann eine Standortanfrage sendet, die bekommt den dann halt zurückgeliefert. Das ginge zum Beispiel noch. Und dann gibt es ein Tool noch, ist leider nicht kostenlos, das ist in Saarland von der Uni entwickelt worden.
Und deswegen nicht kostenlos?
Jetzt habe ich so ein bisschen vorweggegriffen. Die werden demnächst noch ein ähnliches Programm auf den Markt bringen und das soll dann kostenlos sein. Okay. Der AppGuard, der jetzt im Moment von denen angeboten wird, von der Uni, der kostet, weiß nicht, 3 Euro waren das ungefähr. Funktioniert unter Handys ohne Root-Rechten und damit kann man, so wie auf einem gerouteten Handy, tatsächlich einer App nachträglich Rechte entziehen. Also das, was Android eigentlich von Hause aus können sollte, kann man mit der App bewerkstelligen. Gibt's
wahrscheinlich nicht in Play, die App.
Die war im Play Store, die ist dann aus naheliegenden Gründen rausgeflogen. Google hat dann gesagt, nee, das ist ein Verstoß gegen unsere Richtlinien. Kann man auch so gelten lassen. Die App macht im Prinzip einen Taschenspielertrick. Du sagst, ich möchte jetzt diesem Musikerkennungsdienst möchte ich jetzt das Recht entziehen, dass er auf meinen Standort zugreifen darf. Und dann
kannst du ruhig Shazam sagen.
Ja, okay. Also Klugscheißer. Ja. Also ich will jetzt beispielsweise nicht mehr, dass Shazam irgendwie meinen Standort abgreifen darf. Ja. Und dann sage ich dem SRT-Guard, entziehe Shazam dieses Recht. Und dann nimmt er sich die Shazam-App, deinstalliert sie erstmal auf meinem Handy, nimmt sich die ursprüngliche App-Datei, patcht im Prinzip nochmal eine Schnittstelle dran und installiert sie neu. Und dann werden hinterher alle API-Zugriffe umgeleitet.
Dass Google das nicht will, kann ich dann
doch verstehen. Es werden alle Zugriffe werden dann über die App
von der Malware wird auch noch injiziert, ne?
die wird dann resettet, die App wahrscheinlich, ne?
Genau, das heißt, du musst das Problem ist
am Anfang
machen. Genau, du verlierst erstmalig deine Einstellung von der App, das ist ein bisschen blöd und dadurch, dass ihre Signatur eine andere ist, kriegst du über den Google Play Store keine Updates mehr.
Und du musst den Saarländern sehr vertrauen, dass du
der Uni da ein bisschen vertrauen, aber du kannst dir die Webseite vom Lehrstuhl anschauen, da sind die Mitarbeiter und der Professor, der das ins Leben gerufen hat, alle abgebildet. Kannst du selber entscheiden, ob du dem vertrauen magst. Das funktioniert aber relativ gut. Das Update-Problem haben sie gelöst. Sie gucken halt, die App guckt regelmäßig nun selbstständig nach, ob es Updates gibt und lädt sie dann runter und installiert sie für dich. Also da hast du dann eigentlich keinen.
Wird sie dann auch resettet?
Oder? Nee, wird sie auch nicht mehr resettet. Und es funktioniert relativ gut. Also alles, was so über Google API-Anfragen kommt, und das ist halt standardmäßig Standort, Telefonbuch, Handyzustand, Geräte, Seriennummern und so Gedöns, das kann man gut abfangen, hat natürlich den Nachteil, wie immer, wenn man eine App-Rechte entzieht, manche stürzen dann halt auch einfach sofort ab. Da muss man halt ein bisschen probieren und Fingerspitzen. Gefühl.
Ja, man muss sich da so rantasten, was man dem entziehen kann.
Aber für ungeroutete Handys fand ich das tatsächlich die spannendste Lösung Und in demnächst haben die Macher da noch ein Projekt, dass sie halt Apps komplett wirklich in einer abgeschotteten Sandbox laufen lassen wollen. Also im Prinzip ein Android im Android. Auch miteinander, voneinander getrennte Telefonbücher und Kontaktdaten. Das ist dann halt spannend, ich mein, das für Business-Handys
ja,
beispielsweise.
Das gibt es ja auch schon. Ja. Das macht ja diesen Nox von Samsung, glaube ich, relativ ähnlich.
Da gibt es in Android mittlerweile eigentlich auch eine Schnittstelle, die da alle APIs für bereitstellt. Aber bislang ist da noch keiner drauf angesprungen, solche Apps mal zu entwickeln. Und die wollen das jetzt mal umsetzen.
Cool. Ja, da steht noch sehr viel mehr drin in euren Artikeln. Ne?
Ja, also ich habe es jetzt wirklich nur kurz angerissen. Wir haben halt wirklich ganz viele Tipps, was
wir machen sie für heute echt gut, ne?
Naja, ich schneide mir einfach das Wort ab.
Ich habe auch die ganze Zeit Werbung gemacht.
Wir müssen hier noch zwei Sachen klären. Einmal habe ich gleich noch eine Frage für dich. Ja. Dann muss ich für die Kollegen, die letzte Mal die Folge gemacht haben, unbedingt sagen, dass sie sich entschuldigen. Ballons fahren natürlich, sie fliegen nicht. Ich glaube, da haben wir sehr viele Kommentare zugekriegt. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich will auch keinen hier. aber das, ne? Ballons fahren. Und dann, wir hatten eine Frage von Michael Schulze auf YouTube. Die leite ich jetzt mal an dich weiter, weil ich glaube, du bist da der Beste. Der fragt, ist bereits absehbar, wann es 4K-Monitore geben wird, die mit 144 Hertz G-Sync angesteuert werden können?
Ja, ist absehbar. Gibt es nämlich schon seit ungefähr einem halben Jahr. Ich habe vorhin, weil ich den Produktnamen nicht mehr genau wusste, vorhin gegoogelt.
Dann hat er sofort gesagt, irgendwie der 144 G-Sync. Ja, genau.
Konnte mich dunkel daran erinnern, dass in meinem vergangenen 4K-Monitor-Test war nämlich einer mit drin, der gaming-tauglich war. Und das war der XB280HK von Acer. Der kann das auf jeden Fall.
Wer kennt die nicht?
Aber das war das Gleiche, was Fabian auch gesagt hat.
Also man kann DisplayPort 144 Hertz über 4K?
Ja. Ja. Hat funktioniert, ja. Du brauchst ja für 4K brauchst ja so ein Display.
Die beiden zusammen. Michael, klare Frage, klare Antwort.
Ja, gut. Tschüss, ja.
Ja, also wir haben uns wirklich zurückgehalten. Normalerweise sind wir echt irgendwie wie Waldorf und Stettler.
Also ihr seht, ihr könnt auch komplett abwegige Fragen stellen auf YouTube. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse.
Ja, genau. Schreibt uns
link@ct.de, ne?
Genau, ach,
ja.
Ja? Ach,
wir haben auch E-Mail.
Ja, genau. Schreibt uns. Lange, ne? Oder halt wie Michael einfach unter YouTube, egal auf welchem Weg. Wir gucken auf alle Fälle rein.
Wir geben uns Mühe. Ja, ich glaube, das war's. Ich habe ja Blödsinn erzählt mit den telefonierenden Apps. Ich hoffe, nicht so schlimm wie fliegende Ballons.
Ja, obwohl die telefonieren noch nach Hause.
Ich glaube, derjenige ist auch schon entlassen, ne, der das gesagt hat.
Ja, den werdet ihr hier nicht mehr sehen.
Wir holen uns jetzt beide die Abmahnung noch ab für ausgerollt. Und
ja. Und ihr beide kuschelt jetzt noch ein bisschen. Und wir machen jetzt mit der Sendung Schluss. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Dann haben wir auch ein neues Heft. Viele coole Sachen drin stehen. Bis dann.
Bis dann, ciao.